Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Saphiras Flüstern. Ich bin Dominique.
Und ich bin Antonia.
Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß.
Viel Spaß.
Habe ich natürlich nicht gesagt, welche Folgennummer wir haben.
Ach so, ja.
Aber das können wir jetzt nachholen.
Ja.
Weil wir uns gedacht haben, wir benennen die Folgen ein wenig um. Wir hatten ja bisher immer die Folge so benannt wie die Anzahl. Also das wäre theoretisch jetzt Folge 31, aber wir haben gedacht, zur Übersicht halber, und das werden wir jetzt auch bei den anderen Folgen nachholen, teilen wir das auf in Staffeln. Das heißt, jedes Buch bekommt seine eigene Staffel. Somit wären wir jetzt in Staffel 2, Folge 1.
Mhm.
Und wir starten mit den Kapiteln Doppeltes Desaster und der Ältestenrat. Ist es nochmal nötig, dass wir wiederholen, was, brauchen wir nicht, was so passiert ist?
Also ich
meine, gut, wir haben auch den Film noch besprochen, letzte Folge. Deswegen.
Also außerdem ist es ja immer schön, in einem Anfang von einem zweiten oder dritten Band wird einem das ja auch nochmal so ein bisschen in Erinnerung gerufen. Also was ich immer total hasse, wenn man, also es ist total cool, wenn wirklich viel Zeit zwischen Band 1 und Band 2 ist, wenn man das liest. Und dann, weil wenn du gerade Band 1 aus der Hand gelegt hast und dann nimmst du so Band 2 und denkst, ach ja, es wird schon wieder erklärt. Weg damit.
So. Genau, das wollte ich tatsächlich auch noch ansprechen. Ich finde es echt gut, dass in dem Aragorn-Teil, also jetzt im zweiten Teil ist es so, für diejenigen, die nicht mitlesen, sondern nur mithören, ist tatsächlich am Anfang noch mal so eine Zusammenfassung von den Geschehnissen aus Teil 1. Finde ich richtig cool, weil mir aufgefallen ist, so in den neueren Büchern wird das gar nicht mehr so häufig gemacht. Und teilweise vergeht dann so viel Zeit zwischen den Büchern, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen ein Jahr ist. Aber keine Ahnung, was passiert ist. Ich lese zum Beispiel gerade ein Buch, den zweiten Teil. Und ich habe noch so die vage Erinnerung, was passiert ist. Aber bei manchen Sachen denke ich mir, obwohl das eigentlich anschließt an den Geschehnissen direkt von Teil 1, habe ich mir so gedacht, so, was ist nochmal passiert jetzt? Also warum liegt der jetzt auf dem Boden? Warum ist der verletzt? Warum ist da jetzt ein Sturm? Hä? Kam ich gar nicht drauf klar.
Ja.
Finde ich ein bisschen doof.
Ja, und ich finde ich hatte auch neulich, ich kann dir gar nicht mehr sagen, welches Buch das war, eins gelesen, da ist im Band 2 eben nicht so viel nochmal erklärt worden, sondern vieles vorausgesetzt, dass du das noch weißt. Und ich finde es halt irgendwie schon krass, weil ich meine, selbst so einen, wenn du jetzt mal eine durchschnittliche Leseschnelligkeit voraussetzt, kann man ja schon einen 12 Bücher in einem Jahr schaffen, also ein Buch im Monat. Egal, ob du es jetzt hörst oder liest, aber das ist ja so unglaublich viel Information. Da hast du doch schon wieder vergessen, dass du vor einem Jahr gelesen hast. Also,
ja. Ich habe Anfang des Jahres, habe ich einen zweiten Teil von einem Buch gelesen. Insgesamt sollen das drei Teile sein. Ich glaube, der dritte Teil ist auch schon draußen. Aber da hat die Autorin das richtig schön gemacht. Das ist auch eine Fantasy-Welt. Und die Protagonistin, die hat ein Panther als Begleiter. Und die können sich via Gedanken, können die miteinander kommunizieren. Und die hat die Geschehnisse aus Teil 1 von dem Panther erzählen lassen, aus der Sicht des Panthers.
Ah, cool.
Voll cool. Ja. Das war richtig spannend. Mhm. Vor allem, weil der Panther auch so ein bisschen mürrisch. Aber die hat, ich weiß nicht, der ist so locker und hat so coole Sprüche drauf und so. Und das war irgendwie total witzig zu lesen mal. Aus der Sicht. Und auch wie der Panther halt so auf die Charaktere oder wie die Charaktere auf den Panther wirken und so. Das war echt cool. Das hat sie echt gut gemacht.
Cool. Klingt sehr gut.
Das hat mir gefallen.
Schön.
Ja. Aber jetzt natürlich zu Aragorn. Teil 2. Und wir starten direkt mit dem ersten Kapitel, Doppeltes Desaster. Und ich lese diese Kapitel oder habe diese Kapitel gelesen und dachte nur so, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Das ist, als hätte ich das Buch noch nie gelesen.
Ich habe auch ganz viel vergessen.
Voll krass.
Kommen wir auch gleich noch zu.
Ja.
Also,
da dachte ich so, okay, krass, weil ich finde, vor allem in dem ersten Kapitel passieren schon wieder Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich denke, wir steigen jetzt mal direkt ein.
Warte ganz kurz, ich möchte noch eine Sache vorweg sagen. Ja, vor allem im Vergleich zum ersten Buch, wo ja, also gut, lässt man den Prolog raus, die Geschichte ja eigentlich sehr langsam startet.
Ja,
und ganz viel Anlauf braucht, um sozusagen so alles aufzuschlüsseln, um die Spannung zu erzeugen, ist das wirklich der Anfang von Teil 2 das komplette Gegenteil. So, es ist ja, du bist ja instant drin. Ja.
Ja. Und wir haben ja im letzten Teil erfahren, Aragorn war ja verletzt und er wurde ja von Angela geheilt. Und jetzt läuft er halt durch, durch Phasen Dur. Und da liegen noch die ganzen Leichname von den Urgals. Und er hört die Frauen Vimaan, die über ihren toten Männern sitzen. Also die sind immer noch dabei, quasi aufzuräumen, das Schlachtfeld zu räumen. Und wir erfahren auch, dass 3 Tage vergangen sind, seit dieser Kampf zwischen den Wadenzwergen und den Urgals stattgefunden hat. Und teilweise haben sie auch schon viele Tote begraben, sprich die Leichen von den, von den Zwergen und den Waden werden begraben, so. Und im Gegensatz dazu werden die Urgals aber verbrannt, weil sie der Meinung sind, dass sie kein Begräbnis brauchen und auch keine Ruhestätte, weil, ne, ich gehe einfach davon aus, weil es halt die Gegner waren und die denen natürlich auch keine Ehre erweisen wollen, ist ja ganz klar. Und hier wird auch darüber berichtet, dass Aragons Wunde auf dem Rücken immer noch schmerzt, obwohl Arya und Angela der festen Überzeugung sind, dass er gesund ist. Aber er hat halt immer diesen stechenden Schmerz im Rücken. Nochmal zum Abholen. Dursa hatte ihm ja das Schwert über den Rücken gezogen, so, damit ihr das noch wisst. Und der Schmerz kommt halt immer wieder. Und wir erfahren auch, dass die Leute ihn aber, weil er Dursa getötet hat, seitdem Schattentöter nennen. Und ich glaube, Arya hat das erste Mal zu ihm gesagt, ne?
Ja. Noch. Ja, hat sie.
Wir haben auch am Ende des letzten Buches erfahren, dass er so eine Art, nicht Vorsehung, aber er hatte so einen Traum und er wurde zu jemandem gerufen. Nämlich zu Tugira Ekonoka. Und er sollte ja keinem davon erzählen, dass er ihn ruft. Hat es allerdings Saphira erzählt. Und ich gehe einfach davon aus, dadurch, dass die beiden ja so ein starkes Band haben und sie einfach sein Drache ist, hat er das erzählt. So. Also für mich sind die beiden eins in dem Sinne, so, weil die einfach diese Bindung haben. Er geht auch davon aus, dass irgendwas sich in ihm verändert hat seit dem Kampf gegen Dursa. Und er weiß aber nicht genau was. Er fühlt sich aber sehr schwach und zittrig und als hätte ihn irgendwas in seinem Geiste erschüttert. Er ist aber dennoch von so einer Art morbiden Neugier getrieben und möchte sich die Stätte des Kampfes und wie das alles, ja, was daraus geworden ist, möchte er einfach alles sehen. Und deswegen geht er halt durch diese, ja, durch die Hallen und schaut sich das alles an.
Ich finde auch, Christopher Paolini hat das Kapitel auch mit so einem wunderschönen Zitat begonnen, nämlich, die Lieder der Toten sind die Wehklagen der Lebenden. Das passt auch so gut zu dem, wie diese Gefühlswelt so von Aragorn so und so beschrieben wird. Ja.
Ich finde generell diesen Einstieg und wie er alles beschreibt, wieder wahnsinnig schön. Ja. Also du fühlst das und du bist auch irgendwie mit dabei und du wirst da durchgeführt und begleitest Aragorn quasi gerade auf seinem Weg, wie er da durchläuft. Ja. Und also echt Wahnsinn, was Christopher Paolini in jungen Jahren für Worte nutzen konnte oder total auch Dinge beschreiben konnte und so, boah, finde ich auch richtig, richtig krass und richtig beeindruckend, ja. Er erklärt dann noch, dass das alles, was passiert ist, natürlich sehr schrecklich ist. Allerdings vor wenigen Monaten, als sein Onkel umgebracht worden ist, beziehungsweise davor, hätte er das davor erlebt, wäre wahrscheinlich daran zerbrochen, an diesen Bildern, die er gerade vor sich sieht. Aber jetzt fühlt sich einfach alles nur sehr betäubt an. Und Saphira hatte dann noch zu ihm gesagt, dass die einzige Möglichkeit, um mit diesem Schrecken umzugehen, ist etwas zu tun. Und was ich ganz schlimm finde, ist, dass hier geschrieben steht, davon abgesehen, maß er dem Leben an sich keine besondere Bedeutung mehr bei. Finde ich voll traurig. Also das war so, man merkt halt diese Verzweiflung und wie ihn das natürlich runterzieht und dass er traurig ist. Und nicht nur die Schlacht an sich, sondern natürlich auch alles, was wie Menschen wimmern und Angst haben und trauern. Dann natürlich noch die Wunde auf seinem Rücken. Er selber fühlt sich schwach, obwohl er ja ein Reiter ist und so. Das ist, da kommt gerade so viel auf diesen, man muss es ja nochmal sagen, diesen 16-jährigen Jungen. Was er auf seinen Schultern lastet und was er da sieht und so, das ist schon heftig.
Ja, und ich glaube einfach, dass es so eine krasse Erfahrung ist, die man niemandem wünscht, ist zwischen auf so einem Todesfeld zu stehen letztlich und zu sehen, hier sind, also ich weiß gar nicht, ob das schon an der Stelle kam, aber er beschreibt ja auch, dass die Erde so aufgeweicht ist von Blut, dass so in seinen Stiefeln so rein, also dass so die Sohlen durchweichen und so. Also ich glaube, das muss so ein schreckliches Bild sein. Ich glaube, es wäre auch voll okay, wenn er da zusammengebrochen wäre, trotz der Erfahrungen, die er gemacht hat. Oder halt voll nachvollziehbar. Und ich finde, das ist das wirklich krass,
Ja. Ja, am Ende bleibt er stehen, weil Jörmundur auf ihn zugeeilt kommt. Den haben wir ja schon im letzten Teil kennengelernt, dass es die rechte Hand von Aji hat.
Ja.
Und er hält ein Pergament in der Hand und erklärt Aragorn, dass Aji halt zurückkehrt und dass er natürlich möchte, dass er bei seiner Ankunft dabei ist und sie ihn und seine Gruppe am Westtor erwarten wollen. Und es wird erklärt, dass Aji halt die letzten 3 Tage damit verbracht hat, die Urgals zu jagen, die abgehauen sind durch die Zwergentunnel. Und damit sie halt nicht, entkommen.
Ja.
Und wir erfahren auch, dass Nasuada nicht den Befehl befolgt hat und mit den Frauen und Kindern mitgegangen ist, sondern dass sie sich heimlich den Bogenschützen der Waden angeschlossen hat.
Sehr sympathisch im Übrigen. Gekämpft
hat. Ja. aber Aji hat fand das nicht so witzig, weil der vollkommen ausgerastet ist deswegen. Und wir erfahren auch, dass Murtag und die Zwillinge Aji hat begleitet haben auf seiner Jagd nach den Urgals. Und Aragorn ist sehr überrascht darüber, wie Murtag mittlerweile von den Bewohnern gesehen wird, weil vorher war ja dieses Misstrauen gegenüber Murtag da, aber jetzt hat sich das alles geändert und jetzt gehört er quasi dazu, weil er sich bewiesen hat.
Mhm.
Und Aragorn fehlt Murtag auch. Also er würde gerne mit ihm über die jüngsten Ereignisse sprechen, weil es natürlich nicht dazu kam, weil die direkt losgezogen sind. Und Aragorn ja mit seiner Verletzung im Bett lag. Sie gehen zum Westtor, wo natürlich schon Urig und Arya warten. Und als Aragorn Arya aber sieht, wird er von einer Welle sonderbarer Gefühle ergriffen, wie jedes Mal, wenn er sie sieht. Love.
Mhm.
Ganz wichtig zu erwähnen an dieser Stelle. Tatsächlich wird hier auch noch mal erklärt, dass manche Dinge werden tatsächlich noch aus dem Ende des ersten Teils aufgegriffen.
Ja.
Wie auch die Tatsache, dass der Sternsaphir ja gesprengt worden ist und von Arya, um Aragorn zu retten und ihm dadurch die Chance zu geben, Dursa zu töten. Die Zwerge finden das aber nicht so lustig, weil das deren wertvollster Schatz war. Und sie weigern sich auch einfach, die Scherben des Saphirs aufzufegen und haben die einfach in so einem Kreis in der Kammer liegen lassen. Und Aragorn muss halt über diese Scherben hinwegtreten, um zu diesem Tor zu kommen. Und bleibt dann auch neben Urig stehen. Und fragt ihn dann, aus welcher Richtung denn Aji hat kommt. Und Urig zeigt ihm das dann und sagt ihm, dass er bald da sein wird. Was ich auch witzig fand, ist, dass Aragorn ja ganz schnell zum Westtor kommen soll, es aber einfach noch eine halbe Stunde dauert,
Bis
Adi halt einfach da ankommt. Da dachte ich mir so, Wow.
Cool.
Naja. Auf jeden Fall unterhalten die sich ein bisschen und ja, wie gesagt, nach dieser halben Stunde sehen sie auf jeden Fall, dass eine Gruppe von Männern auf sie zukommt und hinter den Männern laufen auch die Zwerge, die sie begleitet haben. Und einer der Männer ist auch Ajihad und ja, die gehen in Formation und laufen stolz auf Thronsheim zu. Bis plötzlich hinter ihnen etwas in Bewegung kommt und sie angegriffen werden, nämlich von Urgals. Und das haben sie nicht bemerkt. Und Aragorn springt mit einem Satz auf Saphiras Rücken, hat Zarok nicht dabei, weil natürlich auch niemand damit gerechnet hat, dass Urgals jetzt noch mal angreifen. Saphira bewegt sich in die Lüfte und Arya rennt auch unter ihm her in Richtung der Männer. Und die müssen anscheinend noch sehr weit weg sein. Also so wie sie das, sonst wäre Saphira ja viel schneller da gewesen, weil so wie sich das gerade liest, ist das, also ist das ja ganz schnell vorbei, so wie die Urgals die Männer angreifen, die Zwerge abschlachten, die Männer abschlachten und Saphira schafft es nicht rechtzeitig dort zu sein und auch Arya schafft es, die kommt ja sogar noch nach Saphira und Aragorn dort an. Und binnen weniger Minuten, ja, wurden die Männer getötet von den Urgals und die Urgals ziehen sich auch schon wieder zurück. Allerdings hat Adia tatsächlich ein paar Urgals mit in den Tod gerissen. Und
aber du sagst es mit in den Tod gerissen.
Ja. Was? Dazu kommen wir doch jetzt.
Ja, nein, ich fand das nur so eine gute Formulierung. Ja.
Hey, das passiert jetzt alles noch.
Eben.
Ja. Und Aragorn und Saphira kommen an bei Ajihad und Aragorn findet das alles natürlich super schrecklich, weil jetzt schon wieder so viele Tote vor ihm liegen und er sieht auch Ajihad und sein Brustpanzer ist aufgeschlitzt und er ist so stark verletzt und er denkt sich dann schon, diese Wunden kann man nicht mehr heilen. Ne? Also Leute, ganz ruhig, das kommt jetzt. Was?
Nein, ich dachte, wir regen uns jetzt gemeinsam darüber auf, dass die Wunden nicht mehr geheilt werden können. Als ob.
Ja, ich bin ja noch nicht so weit.
Ach so, okay.
Und dann kommt Arya
ja.
Und sagt, diese Wunden können nicht mehr geheilt werden. Und du denkst nur so.
Ich würde gerne eine Begründung. Warum? Weshalb?
Das ist wie im Film, als Arya bei Brom sitzt. Aragorn versucht ihn zu heilen. Die krasseste Elfe sitzt bei ihm und kann ihn nicht heilen. So, why?
Ja, und vor allem, und ich meine, sie redet
halt
mit einem.
Er ist halt aufgeschlitzt und Brustpanzer ist, ich denke mal, der ist auch so ein bisschen eingedrückt und so. Aber das ist halt eine gute Frage, warum kann man ihn nicht mehr heilen, ja.
Also das würde mich mal wirklich interessieren, also wo ist die Grenze? Also es ist ja okay, auch dass es die Begrenzung geben muss, dass nicht jede Verletzung geheilt werden kann und
klar.
So. Aber es wäre ja schön zu sagen, die Verletzungen waren so massiv, dass es die unterschiedlichsten Zauberkünste gebraucht hätte, um die multiplen Verletzungen in ihrer Feinheit zu
vielleicht
heilen.
Vielleicht ist es auch einfach der Blutverlust, dass er zu viel. Also das wird hier zwar nicht beschrieben, aber vielleicht ist es das, was es dann erklären könnte am Ende, dass er einfach zu viel Blut verloren hat, um dass es geheilt werden kann. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und genau, und dann halt sozusagen, es ist ja auch die Frage, wie hoch deren medizinisches Wissen ist. Also wissen die, wie Menschen aufgebaut sind, dass die, wie die Organe verletzt werden können, wie, was es bedeutet, die Knochen wieder zu richten, wie das aussehen muss. Ich meine, das wissen wir heute alles. Aber es ist ja die Frage, ob es den, zumindest den Zauberern von damals bewusst war, wie sie Menschen so heilen müssen.
Ich glaube schon, weil wird das? Ich habe gerade irgendwie im Kopf, dass das irgendwo erwähnt wird. Kann auch sein, dass das erst im Murtag-Band erwähnt wird. Aber dass du ja genau deine Verletzungen kennen musst und was verletzt ist,
genau.
Um diese Verletzung auch heilen
richtig.
Zu können.
Ja. Aber das ist ja so die
Deswegen
Frage.
Deswegen gehe ich schon davon aus, dass sie das kennen.
Ja, richtig. Und da müsste ja aber so ein Heiler oder so ein Heilkünstler vielleicht auch über so einen Magie-MRT verfügen. Und er legt so die Hand auf und dann sieht er alles im Körper so. Ah, da ist was verletzt. Ach, hier blutet der. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob die dann auch gleich noch die Krebsvorsorge mitmachen. I don't know. Aber so stelle ich mir dann die Highlight-Dragon jetzt vor.
Ja. Okay. Ja.
Ja.
Wird hier nicht erklärt, aber wie wir das ja auch schon ein paar Mal in Band 1 hatten, Plot.
Ja, also ich möchte, sterben, ich freue mich, ja, klar, er musste sterben und es ist ja auch okay. Aber es wäre cool, wenn da noch so ein Satz gefallen wäre, halt, dass das so ein bisschen das einordnet, warum das vielleicht nicht geheilt werden kann. Oder ja. Arya gesagt hätte schon, seine Verletzungen sind zu vielseitig, irgendwie sowas oder zu schwer, dass das nochmal so richtig gesagt wird. Von jemandem, der mehr weiß als Aragorn. Weil bei Aragorn kann man es ja tatsächlich auf die Unwissenheit schieben. Aber
ja,
Arya,
ja gut, dass Aragorn sagt, okay, die Wunden würden niemals geheilt werden können. Er ist, wie du schon sagtest, er ist halt kein Heiler. Wieso kann er das plötzlich einschätzen?
Ja,
so.
Ja,
genau. Also, dass er die Wunden nicht heilen kann, ganz klar. Aber
ja,
dass Arya sich dazu nicht äußert, wieso, weshalb, warum? Weil er wird ja in den letzten 3 Tagen auch wahrscheinlich, sonst hätten wir es auch erfahren, nicht erfahren haben, okay, wie weit geht das hier überhaupt mit der Heilung?
Ja. So, siehst du, umso wichtiger etwas, brauchen wir ein Buch über Angela, weil die hatte bisher den meisten Skill im Heilen.
Ja, ja, das stimmt. Naja,
gut.
Archie hat um seine letzten Atemzüge, genau. Er spricht noch zu Aragorn und möchte ihm das Versprechen abnehmen, dass er dafür sorgt, dass die Waden nicht ins Chaos versinken. Und dass sie die einzige Hoffnung gegen das Imperium sind. Und Aragorn verspricht ihm das natürlich. Und dann stirbt er. Schließt die Augen. Aragorn hat natürlich ein Kloß im Hals. Es muss schon wieder zusehen, wie jemand stirbt.
All seine Vaterfiguren sterben.
Ja. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Und Arya weist ihn noch darauf hin, dass sein Tod auf jeden Fall viel Disput auslösen wird und dass Aragorn alles tun muss, damit ein Machtkampf verhindert wird. Und sie wird ihm auf jeden Fall, so gut es geht, dabei unterstützen.
Wie fandest du Adjihads Tod? Muss das jetzt so auch
komisch
fragen? Ich auch. Fand ihn ganz plump.
Das war so schnell.
Ja.
Vorbei und ich sag das jetzt nochmal eben und also er sagt seine Worte nochmal eben, die ihm wichtig sind. Und dann war es zu Ende.
Ja. Ich fand's auch ganz plump. Also fand richtig komisch. So die.
Ich find's auch komisch, dass die Urgals sich tatsächlich so anschleichen konnten. Ich meine, die stinken. Das wollen wir jetzt hier nochmal erwähnen. Ne? Jeder kann das riechen. Wer hat's mal wieder nicht gerochen? Saphira, ist ja klar.
Aber immerhin hat sie dann erkannt, dass es Urgals sind, die sich angeschlichen haben. Mit ihren Adleraugen.
Stimmt. Aber, boah, ich stelle mir jetzt Urgals auch nicht als die krassen Assassinen vor, die sich so anschleichen können, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ja, diese Truppe kommt gerade auf das Westtor zu. Und Aragorn sieht schon von Weitem, okay, dahinter kommen gerade Angreifer. Die können ja nicht so weit weg sein, weil die Formation hat sich ja nicht weit bewegt. Das heißt, die haben ja gerade die Menschen, also die Waden auf sie zukommen sehen, die Zwerge, und dahinter kommen ja schon die Urgals. Also das muss ja ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen, wie das ausgesehen haben muss, dass die am Tor das gesehen haben, aber Adjihad und seine Truppe und die Zwerge und so das nicht bemerkt haben. Das ist so ganz komisch. Mhm. Also die müssen ja dann auf sie zugerannt sein, aber irgendwie auch nicht, weil die haben das nicht gehört? Ich weiß nicht, so.
Ich enthalte mich zu diesen Aussagen.
Okay. Urgal-Assassinen.
Die Urgal-Assassinen. Okay. Nee, ich fand es halt auch zu schnell erzählt. Also irgendwie, ich konnte dem gar nicht folgen. Ich konnte dazu gar kein Bild im Kopf aufbauen, wie das aussieht. Weil ich gar nicht. Also ich dachte erst so, ja, keine Ahnung, die stehen da so 5 Meter voneinander entfernt, 10 Meter vielleicht, die kommen da aus ihrem Loch gekrochen und alle sind glücklich, dass Adjihad wieder da ist. So war für mich das erste Szenario. Dann waren sie aber plötzlich übelst weit weg, dass Saphira sogar hingeflogen ist, um schneller zu sein.
Ja, und die auch nicht so schnell, also das war ja vorbei, bevor sie ankam. Genau. Das heißt, es muss ja voll weit weg sein.
Ja, und dann frage ich mich, warum die dann so weit weg gewartet haben. Und irgendwie fand ich das alles total schwer zu folgen, auch was so passiert ist. Dann auch, wie die Szene beschrieben wird, Aragorn springt da irgendwie runter. Es wird irgendwie gar nicht gesagt, dass er da, also ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie komisch. So, es ist so sehr schnell erzählt und so plump und ich verstehe, dass es für das Plotgeschehen jetzt passieren musste, aber ich hätte es irgendwie, AJ hat anders gewünscht, dass ich weiß auch nicht, dass es mehr Raum eingenommen hätte, aber ja, und das ist dann auch so irgendwie, ich weiß auch nicht, auch so, was so danach so folgt, so dieses, ja, die Waden, die werden sich jetzt voll streiten, dass Adji hat stirbt und auch dieses Versprechen, was Adji hat ihm abgegeben, also so abgenommen hat und ich bin immerhin froh, dass er sowas nicht gesagt hat, wie hier, pass immer auf Nasuada auf.
Ja, ist so.
Weil das hätte ich irgendwie, dann hätte ich das noch plumper gefunden, so, weil das passt dann ja zu Adji, hat es seine letzten Worte, das sind, wofür er ja sein ganzes Leben gekämpft hat oder einen Großteil seines Lebens und für seine Tochter gekämpft hat, dass eben diese Welt nicht unter Galbatoriks Herrschaft bleibt und das ihm auch irgendwie immer wichtig ist. Aber er stirbt und Arya sagt nichts, nur jetzt werden sich alle voll streiten. So. Ja, keine Ahnung.
Aber es waren ja noch weitere Menschen mit Ajihad unterwegs, die wir namentlich kannten, nämlich Murtag und die Zwillinge. Okay, die Zwillinge jetzt nicht unbedingt namentlich, aber na, ihr wisst schon, was wir meinen.
Wir kennen sie charakterlich.
Die sind aber weg. Genau, sie sind weg. Mhm. Also sowohl die Zwillinge als auch Murtag sind nicht unter den Toten. Und Aragorn blickt sich auch um und fragt sich auch so, wo sind die? Läuft zum Tunneleingang und sieht, dass da ja, ganz viel Blut verschmiert ist und dass wohl irgendjemand die Verwundeten mitgenommen hat. Und er schießt halt darauf, dass die Murtag und die Zwillinge mitgenommen haben. Allerdings ist es seltsam, weil die Urgards eigentlich keine Gefangenen nehmen. Irgendwas stimmt nicht. So, und Aragorn unterhält sich in Gedanken mit Saphira und er vermutet halt, dass sie vielleicht noch am Leben sind, weiß aber nicht, was er tun soll. Und er würde auch nicht schnell genug hinterherkommen und Saphira würde gar nicht in den Tunnel passen. Und ja, dann fällt seine Hoffnung halt auf Arya. Und er bittet sie darum, dass sie Murtag und die Zwillinge sucht. Und ja, Arya macht sich auf den Weg und nennt ihm noch die Worte Viol Ono, um deinetwillen. Und stimmt los. Jetzt kommen auch endlich die Zwerge an und wir hatten, glaube ich, gar nicht gesagt, dass das noch Krieger geholt werden, ne, aus Thronscheiben. Mhm. Auf jeden Fall kommen die dann auch da irgendwann an und die sehen dann auch, dass Ajihad tot ist und Orik ärgert sich natürlich auch und sagt genau das Gleiche. Das
ärgert sich so, als hätte man was verloren.
Ja, aber er ist so, ja, so, also er sagt das halt so, ah, jetzt wird ein Hornissennest aufbrechen. So. Das ist halt so, ja, ist natürlich tragisch, aber
verdammt, Scheiße. Warum musste der denn jetzt sterben?
Ja. Ja, also für mich hat er, so wie er reagiert, ist halt nicht in Trauer gestürzt, sondern es ist halt eher so ein, ah, na super, jetzt
ja,
hat er ein bisschen Ärger.
Ja.
Also nicht so krass, also nicht so.
Aber trotzdem ein bisschen.
Blöd, aber so ein bisschen, so, ja. So Mist, jetzt ist hier aber ganz große Anarchie auf den Straßen.
Ja.
Mann,
das bedeutet wieder so viel Arbeit für mich, scheiße.
Ja, ja, genau. Genau so denke ich mir das. Er fragt Aragorn auf jeden Fall noch, ob Aji halt irgendwas zu ihm gesagt hätte. Und Aragorn sagt, das werde ich nur der richtigen Person gegenüber wiederholen. Uri geht auch nicht weiter darauf ein und fragt dann noch, wo Arya ist. Und Aragorn erklärt ihm, dass Arya den Urgals hinterher ist. Und ja, mehr eigentlich nicht.
Mhm.
auf jeden Fall kommt dann Jörmunde noch mit seinen Einheiten an und befiehlt ihnen, dass sie warten sollen, geht auf Ajiha zu und legt ihm die Schulter auf und weiß ich nicht, die Worte von Jörmunde fand ich auch wie ein bisschen komisch. Von wegen, wie kann das Schicksal nur so grausam sein, mein alter Freund? Ich wäre schon früher gekommen, wenn dieser verfluchte Berg nicht so riesig wäre. Da dachte ich nur so, Also weiß ich nicht, das hat sich so komisch gelesen.
Ja.
Weiß ich nicht. Das ist so, Naja.
Ja, und dann auch so als nächstes, ach so, nee, Entschuldigung. Nein, ich habe mich am Absatz vertan. Mm-mm.
Okay. Eragon erzählt auf jeden Fall von Arya und dass sie den Urgatz hinterher ist, um Murtagh und die Zwillinge zu retten. Und Jörmunde sagt dann, okay, sie hätte nicht alleine losziehen sollen, aber wir werden hier Wachen positionieren. Und es würde mindestens eine Stunde dauern, bevor die Zwergenführer eine Suchexpedition losschicken, um die Tunnels zu durchsuchen. Und Urik sagt dann, er könnte doch die Führung übernehmen. Und Jörmunde sagt so, nein, Hrothgar braucht dich jetzt, alle wichtigen Personen sollten hier sein, bis Aji als Nachfolger gewählt wird. Und Arya muss jetzt erstmal allein zurechtkommen. Wolltest du zu dem Abschnitt was sagen?
Nee, ich hatte gedacht, dass Jörmunde noch mal was gesagt hatte zu dem, ja, sie hätten, also dass sie hätten nicht losziehen sollen im Sinne von Ajihad hätte nicht gehen sollen, um die Urgal zu verfolgen.
Ach so.
Aber es war ja nur auf Arya bezogen, deswegen war ich gerade so wie, aber ich habe, es war einfach falsch gelesen.
Okay. Ja. Er wendet sich auf jeden Fall noch an seine Truppen und erzählt denen, wie toll Ajihad war und dass er als wahrhaftiger Krieger gestorben ist.
Ja.
Und dass er sogar 5 Urgals noch mit in den Tod gerissen hat und wie viel Mut er hatte und dass sie ihm alle Ehre erweisen. Also das ist auch so, das geht auch alles so schnell. Also er redet dann noch, wie toll er war und dass sie ihn auf jeden Fall zurück nach Thronschein bringen müssen. Und was ich aber schön finde, ist, dass er sagt, dass sie sich nicht schämen sollen zu weinen und ihre Trauer rauszulassen. Das fand ich ganz gut. Aber ansonsten ist es so, die Krieger knien sich hin, senken die Häupter und dann stehen sie auf und packen Ajihad auf die Schilde und gehen los.
Ja.
Das ist so, das ist auch wieder alles so schnell und
ich habe mich außerdem gefragt, wie das funktioniert mit den Schilden und Ajihad draufzulegen.
Ich glaube, dass, also ich habe mir das so vorgestellt, dass die Schilde sehr breit sind und dass dann quasi an jeweils ein Mann an einem Ende steht und dass dann aber, weiß nicht, 5 Männer auf jeder Seite und dass die dann so mehrere Schilde halten und ihn dann da drauflegen, wie so eine Trage.
Weißt ja, aber so einen, also Ajihad war ja mal so bestimmt 1,80, gut trainiert, also so 90 Kilo.
Mhm.
Dann musst du den ja,
ja, wenn das 10 Männer tragen.
Dann musst du den ja aber erstmal da hochwuchten, darum geht's mir. Also, dass sie den so auf die Schulter nehmen und die Schilder so aneinandergereiht sind, macht Sinn. Aber wie haben sie ihn vorher hochbekommen, ohne dass die Schilder wieder auseinanderfallen? Das habe ich mich gefragt.
Ich kann mir vorstellen, dass sie die Schilde auf dem Boden hintereinander gelegt haben.
Dann,
dann haben sie ihn draufgelegt. Genau, Aji hat drauf und dann haben sie die Schilde hochgehoben.
Ja.
So stelle ich mir das vor.
Okay, ich weiß irgendwie nicht, wie ich mir das, also ich finde es schwer, mir vorzustellen, dass der da nicht so durch so eine Ritze wieder ein bisschen.
Es ist einfach nicht so. Der liegt da drauf, schön gebettet.
Ich weiß.
Und wird von dieser Prozession weggetragen.
Mhm. Ich habe manchmal, sorry, ich habe so Fragen zu Makaberen.
Es wäre so witzig, wenn die alle so kleine Rundschilde hätten. Das wäre lustig. Dann haben sie halt so dieses Rundschild, halten es so mit einer Hand oder so mit beiden Händen über den Köpfen. Und dann müssen sie halt immer so ein bisschen balancieren. Sodass sie halt
und immer. Und immer.
Ja.
So, jetzt nochmal. Und dann unregelmäßig fällt immer so der Arm runter. Sie müsste
ja. Einmal rollt er auch so fast zur Seite und dann musst du so gegenlenken. So, und dann so.
Oh, Hilfe, ich heule.
Und das ist tatsächlich auch schon das Ende des Kapitels.
Ja. Es wird mal gebrochen, Aragorn schläft nicht ein.
Aber
ja,
im nächsten Kapitel, der Ältestenrat, wacht
das
auf.
Das stimmt. Ja.
Er wacht auf und kann nicht mehr schlafen und schaut sich in seinem Raum um, beobachtet Saphira dabei, wie sie schläft und denkt nochmal darüber nach, dass es total krass ist, dass sie als Feuer speien kann und dass sie jetzt, seitdem sie das erste Mal Feuer gespeit hat, gespien hat, dass sie ja vor Stolz platzen würde und immer, ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, immer wenn sie so unterwegs ist, dass sie immer so Flämmchen
ja,
aus ihrer Nase rausstößt und so voll stolz ist und zeigt so, Leute, ich kann hier was, ich bin jetzt der krasse Drache.
Mhm.
Und die sind auf jeden Fall nicht mehr oben in den Höhlen untergebracht, im Drachenhort, weil ja dieser Sternsaphir zerstört wurde, sondern die sind jetzt unten unterirdisch in einer Wachstube, die sehr viel Platz hat, aber es ist ein bisschen düster und so. Also es ist viel Gemäuer und nicht so gemütlich, aber es reicht halt aus. Und wir erfahren, dass Arya erst abends zurückgekommen ist, ganz spät abends. Und sie allerdings Montag und die Zwillinge nicht gefunden hat, aber ihre Gewänder, also sowohl die das purpurne Gewand eines der Zwillinge, zerrissen und blutbefleckt, als auch Murtags Wams und seine Panzerhandschuhe. Und diese Sachen lagen am Rand eines Abgrundes. Und sie vermutet, dass die Zwillinge und Murtag in die Tiefen gestoßen worden wären. Sie hat auch versucht, mit der Traumsicht herauszufinden, ob sie vielleicht noch leben. Aber sie hat nur Finsternis gesehen und ja, sagt, dass sie tot seien.
Ja, und was ich vor allem total bescheuert, ach so, Entschuldigung, bescheuert ist vielleicht das falsche Wort, aber was ich so komisch finde, ist, dass ja wird ja gesagt, ihnen wurde die Rüstung und die Waffen abgenommen, aber dann findest du einen Teil der Rüstung von Murtag. Außerdem frage ich mich, was zum Henker? Soll so ein Riesenurgeil?
Warum ziehen sie sie aus?
Ja, und war was, also wie muss ich mir das vorstellen? So übelstes Tier an Urgal und dann so ein kleiner Panzer von so einem Menschen, das bringt dem doch nichts. Oder würden die das mitnehmen, um das einzuschmelzen und sich daraus was Passendes zu machen? Aber warum lassen sie dann die Panzerhandschuhe und das Wams zurück? Ich finde das.
Ja.
Ist schon sass.
Warum ziehen sie überhaupt aus? Warum so erstmal mitnehmen? Warum haben sie überhaupt erstmal mitgenommen, um sie dann wegzustoßen, um sie dann zu entkleiden und dann in ein.
Ja, aber und dann aber ein bisschen was liegen
Abgrund
zu lassen.
Zu stoßen.
Hä?
Ja.
Also, weißt du?
Bitte. Da steckt aber was anderes hinter.
Ja, wirklich. Wir sind,
Mann.
Wir sind, wie nennt man das? Wir sind jetzt,
Detektive?
Richtig. Ja, nee, aber ich meinte so das Gefühl dahinter. Wir verdächtigen sie. Wir sind misstrauisch. So, das Wort habe ich gesucht. Ja.
Gut.
Ja, es war jetzt ein langer Weg dahin.
Ja.
Mhm.
Aragorn trauert natürlich um seinen Freund Murtag und hat schon wieder einen Verlust erlitten. Ist alles so schrecklich und er weint auch um ihn und so und versucht tatsächlich selber mit den Tränen, die sich in seiner Hand sammeln, die Traumsicht zu benutzen und die drei Vermissten zu suchen, um sich davon zu überzeugen, ob Murtag wirklich tot ist, aber auch er sieht nichts. Es bildet sich nur ein kleiner dunkler Punkt auf seiner Handfläche und nix.
Mhm. Ja.
Er sagt dann auf jeden Fall auch zu sich selber, dass er stärker werden muss, dass es nur Glück war, dass er dem Schatten überhaupt töten konnte und wenn er jemals wieder gegen Schatten kämpfen muss oder gegen die Razak oder Galbatorix, dann muss er auf jeden Fall was machen und er sieht auf jeden Fall die einzige Möglichkeit bei den Elfen. Weiter kommt er aber mit seinen Gedanken nicht, weil Saphira aufwacht. Und was ich sehr süß finde, ist, dass sie ihn mittlerweile halt sehr oft kleiner nennt.
Ja.
Also sie sagt halt, guten Morgen, kleiner. Und das ist so, obwohl sie ja vom Alter her jünger ist als er, strahlt sie mittlerweile dadurch, dass sie jetzt sehr erwachsen ist, Feuer speien kann und so weiter, strahlt sie etwas Weiseres und Älteres aus, als er ist.
Mhm. Ja, total.
Meine Katze möchte gerade Aufmerksamkeit, die miaut hier.
Ja, alles gut. Ja, also ich wollte dich gerade auch fragen, ob das eine Katze ist oder so ein...
Ja. Ach.
Sehr gut.
Komm mal her. So, kannst auch mit zuhören.
Genau, und wie geht's weiter?
Das ist mein Solemnbumm, natürlich.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also bist du doch eher die Angela von uns beiden.
Ja, stimmt.
Ja.
Stimmt.
Ja, ich habe nur einen Hund, den ich Frodo genannt habe.
Voll süß.
Ja, er guckt doch manchmal so.
Dann bist
so
du halt Gandalf.
Ah, ich weiß nicht, ob ich... Warte, ich überleg kurz, doch. Doch, wäre ich doch gerne. Also, ich habe dann halt keine Adler als Kumpan, sondern Krähen.
Hm.
Ja.
Mhm.
Sehr gut. Genau. Aber da waren wir gar nicht.
Nee, wir waren gerade dabei, dass
Saphira ihn nochmal kleiner nennt.
Eragon sehr süß kleiner nennt und sie sich nochmal darüber unterhalten, wie schrecklich es ist, was mit Murtag und Ajihad passiert ist und dass das alles nicht hätte passieren dürfen, aber dass Arya auch recht hat, dass das alles keinen Sinn ergibt mit diesem Angriff und sowas und dem Überfall, dem Töten.
Sie ist
und so.
Auch misstrauisch.
Ja, total. Und ja, vielleicht werden sie aber nie die Wahrheit herausfinden. Sie weist ihn auch darauf hin, dass er natürlich essen muss und sich nicht hängen lassen soll. Und sie müssen auf jeden Fall jetzt in Erfahrung bringen, was die Waden vorhaben. Und Aragorn stimmt ihr auch zu. Und ja, er gürtet sich auf jeden Fall dieses Mal Sarg um und nimmt seinen Bogen mit zur Sicherheit. Mhm. Und plötzlich, als er aufsteht, durchfährt ihn wieder dieser schneidende Schmerz, der ihn auch sogar zu Boden zwingt. Und der Schmerz ist so stark, als würde er in zwei gesägt werden. Saphira versucht tatsächlich, ihm ein bisschen von dem Schmerz zu nehmen, aber auch sie knurrt. Und es dauert sogar einige Minuten, bis dieser Schmerz nachlässt. Also ist schon krass.
Mhm.
Und Aragorn ist auch total erschöpft von dem Schmerz und ja, steht aber auf und taumelt vor sich hin und möchte los. Und Saphira fragt ihn noch, ob er wirklich schon so weit ist, auf den Beinen sich zu halten. Und Aragorn sagt, dass sie gehen müssen, weil sie ja, als Reiter und Rache verpflichtet sind, die Meinung zum neuen Anführer zu sagen oder eventuell sogar die Wahl zu beeinflussen, weil die mittlerweile eine sehr große Position, Machtposition innehaben. Aber er ist zumindest froh darüber, dass die Zwillinge nicht irgendwie diese Position anstreben könnten. Wobei ich glaube, die würden auch nie gewählt werden.
Mhm.
Also selbst wenn sie es wollten, kann ich mir nicht vorstellen, dass die gewählt werden.
Mhm.
Und sie gehen los, suchen sich was zu essen, gehen in die Küche und Saphira passt auf jeden Fall auf, dass ihm niemand zu nahe kommt, weil mehrere Leute tatsächlich zu ihm hin wollen. Doch jedes Mal sieht sie diese Leute drohend an und
Ich habe mich so geräuspert.
Ach so, okay. Und knurrt sie an. Und Aragorn tut auf jeden Fall auch so, als würde er diese Störungen nicht merken. Und sie überlegen halt währenddessen, wer denn der neue Anführer sein könnte oder welche Möglichkeiten das gibt. Und ja, Saphira sagt sogar, dass die Möglichkeit bestehen würde, dass er selber Anführer wird, aber dass es kein weiser Schritt wäre, weil das nur Ärger geben würde. Und Aragorn glaubt auch, dass Arya das nicht billigen würde und sie tatsächlich ein gefährlicher Gegner sein würde. Sie überlegen weiter, ob vielleicht Jormundur, also die rechte Hand von Ajihad, das Amt übernehmen könnte. Aber sie wissen halt auch kaum etwas über ihn. Generell wissen sie nichts über irgendwen. Das heißt, sie können sich auch nur auf ihre Gefühle und ihre Eindrücke verlassen. Grundsätzlich ist es auch schwierig. Rodgar war immer auf der Seite der Waden. Und er könnte sich gezwungen fühlen, jemanden als Anführer zu wählen, der ungeeignet ist, einfach wegen der Tatsache, dass viele Zwergenclans, das haben wir auch schon im letzten Band erfahren, gegen die Waden sind. Und ja, sie kommen halt darauf, dass es generell am einfachsten wäre, jemanden zu wählen, der leicht zu manipulieren ist von jemand anderem. Ja. Weiter kommen sie aber nicht, weil sie unterbrochen werden. Da ist tatsächlich ein Junge, ein kleiner Junge, der ja nicht vor Saphira zurückschreckt und zu Aragorn gelassen wird. Und er sagt ihm, dass der Ältestenrat ihn ruft. Und wir erfahren das erste Mal davon, dass es diesen Ältestenrat gibt. Und Aragorn fragt sich auch, aus welchen Leuten dieser Rat dann besteht. Und der Junge antwortet, dass der Rat aus Leuten gewählt wurde, die von den Waden gewählt worden sind und die in dem Namen des Volkes ja, mit Ajihad gesprochen haben. So.
Mhm.
Und der Junge bringt sie auf jeden Fall dahin. Er sagt noch, dass er Yasha heißt. Oder Yasha, wie sprichst du es aus?
Yasha.
Ist echt ein schöner Name. Aragorn sagt auch, dass das ein schöner Name ist. Finde ich auch voll schön. Und ich finde es so süß, dass er zu ihm sagt, dass er ein guter Bote ist und dass er stolz auf sich sein kann. Das fand ich so voll süß. Und ich kann mir auch diesen Jungen einfach vorstellen, wie er so strahlt und happy ist, dass Aragorn das zu ihm sagt. Und sie erreichen die Steintür, die in einen kreisrunden Raum führt. Und in dem Raum steht so ein Marmortisch und um den Marmortisch stehen.
Dieses Miauen ist so süß. Katze.
Ja. und war ich jetzt? Achso, genau. In diesem Raum steht ein Marmortisch und da sitzen auf jeden Fall zwei Männer und zwei Frauen. Und sie bitten Aragorn darum, dass er sich setzen kann. Und ich finde es so geil, dass Aragorn sich auf einen Stuhl setzt, irgendwo ganz weit weg, und dass die Ratsmitglieder sich extra umsetzen müssen.
Ja.
Damit sie ihn sehen können, dachte ich so, Aragorn, geiler Move.
Ja, voll.
Stell mir das so vor, so ganz weit weg, und die Ratsmitglieder so, okay, und müssen sich dann so um ihn rumsetzen. Fand ich schon ein bisschen witzig.
Mhm.
Dann reden sie noch darüber von wegen Verlust und so und bedanken sich, dass er natürlich gekommen ist und stellen sich halt auch vor mit Namen. Da haben wir einmal Umerth, Falbert, Sabre und Elessari.
Oh mein Gott, jetzt weiß ich, ich habe die ganze Zeit Elessari gelesen und dachte mal, woher kommt dir das bekannt vor? Ach, jetzt, wo du es so ausgesprochen hast, weiß ich, weil das ist jetzt ganz deep. In League of Legends sagt ein Charakter immer sowas wie Sal Elessari oder sowas. Keine Ahnung, ich krieg's nicht genau, aber es klingt halt wie Elessari. Jetzt habe ich's. Ja. Nice. Danke. Das brauche ich jetzt für diese innere Befriedigung, woher mir das bekannt kam.
Aragorn möchte wissen, ob die Zwillinge auch Teil des Rates waren und Sabre schüttelt auf jeden Fall den Kopf und spricht aus, was irgendwie alle denken, dass sie Heuchler waren und eigentlich voll die Blutsauger und dass sie wirklich nicht den Wunsch hatten, den Waden zu dienen. Deshalb hätten sie in dem Rat nichts verloren. Und Jörmunde wird auf jeden Fall, oder redet auf jeden Fall dazwischen und sagt, wir reden hier nicht über die Zwillinge, wir sind hier zusammengekommen, weil wir uns in einer Krise befinden und Ajihads Nachfolger bestimmen müssen. Ja, und darum geht es jetzt hier auch. Sie müssen natürlich die Zwerge ein bisschen beschwichtigen, sie müssen die Dovrankre Gata, also diese Zauberkundigen, berücksichtigen, weil sie Angst haben, dass sie sich gegen die Waden stellen könnten. Und deshalb brauchen sie Aragorns Hilfe, damit er quasi seinen Segen gibt.
Mhm.
Weil wenn er das tut, dann wäre das alles kein Problem.
Easy. Wäre das.
Dann würde die Anführerin oder der Anführer angenommen werden.
Ja.
Und ja. Die fünf haben sich auf jeden Fall schon geeinigt auf jemanden, aber sie wollen es noch nicht verraten, weil sie von Aragorn wollen, dass er schwört, dass alles, was in dem Saal besprochen wird, nicht nach außen dringt, egal ob er damit einverstanden ist oder nicht. Und Aragorn finde das nicht so toll, aber Saphira, ich finde den Satz so lustig, der gleich kommt. Saphira sagt dann so, ja, die haben dir zwar gesagt, du sollst das schwören, aber mir gegenüber haben sie das nicht erwähnt. Ja. Und den Satz, den ich so cool fand, war, wie töricht von ihnen, meine Intelligenz so zu unterschätzen. Dann ist so, ach, Saphira.
Du bist so cool.
Ich stelle mir das richtig vor. Ich stelle mir das so vor, also hätte sie lange Haare, stelle ich mir so vor, wie so die Haare wirft, so, ich brauche sie hier gar nicht unterschätzen.
Ja, das stimmt.
deswegen fällt es Aragorn natürlich auch sehr leicht, sich darauf einzulassen und ihnen sein Wort zu geben, weil zur Not könnte Saphira immer noch die Sachen weitertragen und fragt dann, wen sie denn zur Anführerin oder zum Anführer machen wollen. Das habe ich schon fast verraten. Ich habe Anführerin gesagt. Und sie sagen direkt Na'Suada. Und Aragorn ist sehr überrascht über diese Entscheidung, weil er Na'Suada für zu jung gehalten hat und dadurch nicht in Betracht gezogen hat. Sie ist halt nur wenige Jahre älter als er. Und Aragorn sagt auf jeden Fall, Saphira sagt auf jeden Fall, dass Na'Suada aber genauso hartgesotten ist wie ihr Vater und dass sie vielleicht deswegen auswählen. Aragorn möchte auch wissen, warum denn nicht Jörmundur der Anführer wird, weil er ja auch die rechte Hand von Ajihad war und irgendwas passiert da unter den Ratsmitgliedern. Also die sind so ein bisschen teilweise unbehagen, nervös. Umas und Falbert wechseln sogar düstere Blicke untereinander aus. Ja, also die hätten das nicht gewollt anscheinend. Also irgendwas ist da im Busch.
Ja.
Und Jörmunder sagt dann auch, dass er nur damals für die militärischen Angelegenheiten zuständig war und er zu dem Rat gehört und das nicht angemessen wäre, wenn er der Anführer werden würde, weil er ja nun mal für die Waden spricht. Also er gehört ja zu denen, die für die Waden sprechen mit dem Anführer. Saphira vermutet aber, dass Jörmundur die Wahl gerne angenommen hätte und dass es ihr so vorkommt, als wäre er ein Wolf in der Mitte, und Aragorn ergänzt dann, dass er ein Wolf in einem Rudel Schakale wäre.
Ich finde das total interessant im Übrigen, dass Saphira offensichtlich so viel Spaß hat, diese Intrigen zu durchleuchten. Für mich wirkt die so richtig so wie, ha, ich habe euch durchschaut. Ihr könnt mir nichts vormachen. Ja. Weil, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte jetzt auf irgendwas hinaus, aber ich habe es vergessen. Verdammt, na egal. Mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Das fand ich auf jeden Fall süß.
Okay.
Und schön. Und cool.
Ja. Ja. Aragorn möchte wissen, ob Na'Suada denn überhaupt erfahren genug ist. Und Jörmundur berichtet, dass er schon 7 Jahre bevor Ajihad und Na'Suada zu den Waden kam.
Sagt Ilassari.
Oh, stimmt, ja. Zu den Waden kam und sie hat Na'Suada aufwachsen sehen, dass sie ein niedliches kleines Mädchen war und dass, ja, dass sie jetzt zu einer gestandenen Frau herangewachsen ist und sie zwischendurch ein bisschen impulsiv ist, aber definitiv eine gute Anführerin wäre. Die Menschen würden sie auf jeden Fall lieben und der Rat würde sie auf jeden Fall durch die schweren Zeiten begleiten. Und es würde immer jemand da sein, der ihr den Weg weist und ihre Unerfahrenheit damit quasi
ausgleicht.
Ja, genau. Und Aragorn ist auch so wie Saphira, der ist direkt so, aha, wir wollen nur eine Variante haben,
also,
die sie kontrollieren können.
Sie haben sich auch wirklich blöd dabei angestellt, muss ich mal sagen, das zu verheimlichen. Also, ich meine, ein Staatsgeheimnis würde ich denen
dieser
jetzt
Satz
nicht vertrauen.
Es ist ja auch so, wie sie es ausgedrückt hat, einfach.
Ja, und dass sie die ganze Zeit darauf pochen, dass Aragorn schwören muss und so. Also auch, dass er schwören musste, dass er es niemandem verrät, dass sie Na'Suada.
Ja.
Also, ach, voll komisch, ja.
Ja.
Aber sie, genau.
Aber das kommt ja jetzt auch noch, dass sie halt, wie du schon sagtest, dass sie ihn darauf schwören lassen oder auf die Waden erstmal einen Treueschwur ablegen muss und sowas. Also, die wollen ihn schon dazu bringen, dass er ihnen quasi nicht in den Rücken fallen kann.
Nein, naja, anders. Also, sie wollen ihn ja auch zu einer Marionette machen.
Ja, ich wollte
gerade
sagen, zu einer Waffe quasi für sich.
Richtig.
Ne? Ja, ja.
Ja.
Aber auch halt, dass er sich nicht gegen sie wenden kann, würde ich schon sagen.
Ja, also ich habe jetzt, ich empfand es eher, dass die fünf da gerade sitzen und sich denken, ey, jetzt, wir werden jetzt richtig krass und wir manipulieren die Anführerin der Waben. Und dann verarschen wir noch den Drachenreiter, weil die Beschreibung, die sie über Nasuada getätigt haben, ja auch durchaus auf Eragon zutrifft, ne? Er ist auch jung, er ist auch unerfahren, er ist bestimmt auch an einigen Punkten, was heißt bestimmt, er ist an einigen Punkten impulsiv und muss noch viel lernen und muss noch in vielen Dingen ausgebildet werden und braucht tatsächlich jemanden an seiner Hand. Und es passt ja auch zu dem, was wovor Bromin immer gewarnt hat und warum er ihn nicht zu den Waden bringen wollte, weil sie ihn da ja instrumentalisieren würden. Und eigentlich haben sie ja in der Art und Weise, wie sie ihre Absichten gegenüber Nasuada haben durchblicken lassen, ja auch gezeigt, was sie mit Eragon und Saphira machen würden. Weil sie ihn hundertprozentig so einsetzen würden, wie sie es für richtig halten.
Ja.
Oder sind wir jetzt zu streng mit denen?
Nein.
Nee, oder?
Überhaupt nicht. Ich sehe das genauso. Gut. Nein, ich sehe das genauso. Ja, ja, ja. Ja. Nö. Ich sehe das genauso. Und ich finde, es geht mit der Manipulation ja auch noch weiter, weil Eragon fragt, was passieren würde, wenn er dieses Angebot ablehnen würde, dass er an dieser Zeremonie teilnimmt, dass Nasuada als Anführerin bekannt gegeben wird und so weiter und so fort. Und sie sagen ja auch, dass es halt eine grobe Beleidigung gegenüber oder für Nasuada wäre. Also sie stellen quasi sie jetzt vor.
Ja.
So, und deswegen, das ist halt so ein gehört halt für mich auch zu diesem Manipulationsversuch, dass sie das einfach machen.
Total.
Und dass sie, dass er jetzt ja wohl kein Groll hier auf sich legen wollen
ja,
würde.
Ja, Eragon, möchtest du dir diese Schuld auflasten, dass du es Nasuada so schwer machst? Das ist richtig emotional.
Genau, deswegen, ich glaube nicht, dass wir da mit denen zu leicht verfahren. Nee.
Ja.
Wir sind wie Saphira, wir haben sie durchschaut.
Ja, auf den ersten Blick.
Genau.
Ja.
Und eigentlich wollte Eragon, also so aus dem Instinkt heraus, dem Ganzen gegenüber rebellieren, weil ihm gerade was einfach auf, also ihm wird gerade was aufgezwungen ja in dem Fall und keine andere Möglichkeit gelassen, so wie sie es gerade mit ihm besprechen. Und er sagt dann auch, ja, ich könnte aber auch selber hier als Anführer agieren. Und ihm wird direkt gesagt, nee, das wäre total unklug. Eragon versucht sich dann noch irgendwie
Also es wird ja auch gesagt, dass sich so eine frostige Stimmung ausbreitet, weil ich glaube, alle wüssten, dass Eragon sofort als Anführer der Waren akzeptiert werden würde. Also zumindest vom Volk, also wie jetzt, was die Zwerge sagen oder was die Elfen sagen, sei mal so dahingestellt. Aber ich glaube, so Eragon ist halt der Held der Schlacht, so. Ich glaube, und ein Drachenreiter. Ich glaube, alle wären so wie, ja klar, führ uns durch diese Zeit, großer Shortugal.
Ja. Deswegen, und sie sagen sich, also Eragon und Saphira unterhalten sich ja in Gedanken und sie sagen auf jeden Fall, dass Jormunde anscheinend so der Ehrenmann unter ihnen ist, aber die anderen des Rates sind so nicht so toll. Und
ich weiß gar nicht, ob ich Jormunde so empfunden habe in diesem Gespräch. Als so ehrenhaft.
Ja, der ist halt sehr still, aber auch.
Ja, aber ich muss halt sagen, irgendwie, also ich meine, er ist ja trotzdem Teil dieser Intrige und dachte sich, ja, mit dem können wir so. Also ja, in den anderen Situationen war er wesentlich, also wirkte er so, ja, ehrenhaft, wenn man das so betiteln möchte. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn besser finde als die anderen oder weniger schlimm. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Eragon möchte auf jeden Fall irgendwie aus dieser Zwickmühle raus und Saphira schlägt ihm vor, dass er sagt, dass er an dieser Zeremonie teilnimmt. Allerdings soll er versuchen, um diese Aussage, was den Schwur betrifft, irgendwie drumherum zu reden. Und das macht er dann auch. Sagt dann, ja, ich bin dabei, wenn ihr Nasuada ernennt. Allerdings sagt diese Elessari, halt, stopp, du musst noch und sagen, ob du diesen Streuschuh leisten möchtest auf die Waden. Und Falbert sagt dann auch, ach ja, genau, du musst den Schuh noch ablegen. Die Waden wären in ihrer Ehre beraubt, wenn sie dir nicht jeden Schutz gewähren könnten. Das ist auch irgendwie schon so eine unterschwellige Drohung irgendwie.
Ja, und halt auch wieder so dieses richtige emotionale Erpressen so. Ja, ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann sind die anderen traurig. Oh, kann ich wirklich kotzen.
Und dann können wir aber auch für nichts garantieren. Also wenn du dann noch mal willst, dass die dir, ne?
Ja, ja.
Dann helfen. Nee, da, so. Aber Saphira und Aragorn sind sich auf jeden Fall einig und sagen, dass sie es sich nicht leisten können, gegen das Imperium und gegen die Waden zu kämpfen oder sich mit ihnen anzulegen. Und er sagt dann, okay, ich lege den Schuh ab. Und
naja, warte, er sagt ja,
Erleichterung in die Runde.
Er sagt ja, er legt einen Schwur ab, nicht diesen Schwur. Ich glaube, das ist müssen. Es ist eine feine Formulierung. Aber es ist halt so dieses, was ja auch die Elfen machen. Sie sagen, sie lügen nicht, aber die Wahrheit sprechen sie nicht auch unbedingt.
Ja, 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 stimmt.
Genau.
Auf jeden Fall Erleichterung in der Runde und Aragorn bemerkt auf jeden Fall, dass sie sich anscheinend vor ihm und Saphira fürchten und Saphira sagt dann noch, das sollten sie auch. Und ich bin der gleichen Meinung. Die haben da einen riesigen Drachen, der jetzt Feuer speien kann.
Auf der anderen Seite kann ich mir niemals vorstellen, dass Aragorn, also es ist er ja auch nicht, egal wie wütend der auf jemanden wäre, der würde da doch nicht reingehen und sagen so, und jetzt gönn dir. Und wir, weißt du, jetzt fackeln wir hier alles ab und hinterlassen eine Aschehaufen.
Ja, das stimmt.
Also eigentlich müssten sie auch nicht so richtig Angst vor ihm haben, weil er ihnen ja niemals was antun würde, außer zu sagen, gut, dann kämpfe ich halt nicht an eurer Seite. Ja,
ja, deswegen. Ja, das stimmt.
Aber es ist ja trotzdem schön, wenn er auf andere anders wirkt. Ja.
Ja. Ja, hat ja auch schon vorher gesagt, dass er als was Größeres angesehen wird und Menschen ein bisschen Ehrfurcht vor ihm haben und so, deswegen.
Ja.
Ja, das passt schon.
Genau.
Und er hat immer noch einen Drachen. Also, die können das, genau das können sie ja halt eben nicht einschätzen. Nur weil Aragorn das nicht macht. Wir kennen Saphira ja mittlerweile. Mhm. Die beißt Köpfe ab.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Und auf jeden Fall werden da so Ada und Arya geholt. Und sie hat halt ihr Kinn stolz hochgereckt und trägt ein tiefschwarzes Kleid. Hinter ihr kommt Arya auch rein und Aragorn sagt Saphira in Gedanken natürlich, dass sie Arya berichten soll, was alles geschehen ist und dass er glaubt, dass die Mitglieder des Rates das nicht erwähnen werden, dass er gezwungen wird, diesen Spur zu sprechen, den Waden gegenüber und Arya und Nasu Ada werden begrüßt und der Rat möchte auf jeden Fall Beileid aussprechen über den Verlust und sie sagen ihr jetzt, dass sie gerne sie als Anführerin haben möchten. Und Nasu Ada ist ebenso überrascht, weil sie nicht gedacht hätte, dass sie in so jungen Jahren diese Aufgabe übernehmen müsste und sie macht es aber auf jeden Fall, weil es ihre Pflicht ist und sie wird das Amt annehmen. Und da habe ich mich halt gefragt, ich weiß ja noch nicht jetzt, was kommt, weil das ist schon das Ende des Kapitels, aber da habe ich mich gefragt, ist sie das schon bewusst, dass sie manipuliert werden könnte oder vertraut sie diesen Leuten blind? Weil wir wissen ja noch nicht so genau, okay, Antonia grinst.
Okay. Also ich würde mich mal eher fragen, ob der Rat versteht, dass sie manipuliert werden.
Ja. Naja.
Ich muss doch kurz was zum Kapitel.
Sollen wir das jetzt so stehen lassen?
Nein, okay. Ich muss noch was zum Kapitel hinzufügen. Und zwar habe ich mir jetzt was überlegt für die Staffel. Und zwar habe ich, ich habe ja schon in der ersten Staffel sehr häufig erwähnt, dass es ganz viele, also für mich ganz viele unangenehme Momente zwischen Arya und Aragorn gibt. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob wir für mich einen Cringe-Counter in Teil 2 einbauen. Jedes Mal, wenn ich wegen den beiden wegcringe, schreiben wir es auf. Weil heute war es schon wieder soweit. In diesem Moment, in dem Aragorn aufsteht, damit sich Arya auf seinen Platz setzen kann und sie einfach stehen bleibt. Und ich habe das so vor Augen, wie dieser Raum so richtig ruhig ist. Und dann hörst du so dieses Holz
so über
den Boden ratschen, weil er sich so aufsteht und der Stuhl geht so zurück und der guckt sie so ganz bedeutsam so an. Hier, willst du dich da nicht hinsetzen? Und Arya ist so, nein, ich bleibe hier stehen.
Ach so, im Übrigen, worüber Antonia gerade redet, das habe ich gerade nicht erwähnt. Ja. Aber so ist das passiert.
Ja, so ist es wirklich passiert. Genau so.
Weil ich habe da einfach drüber hinweggelesen, aber ich finde es gut, wenn wir so einen Cringe-Counter.
Ich als schon wieder so wie, oh, es ist unangenehm.
Ja, es ist auch, es ist auch. Also es ist, vor allem sehen es auch alle, ne?
Ja, eben.
Es sehen es alle sehen es. Ach, der arme Junge.
Also deswegen.
Wenn er da so, diese 16-jährige Junge, der diese 1500 Jahre alte Elfe, nein, keine Ahnung.
Aber schon
ist,
alt.
Aber
ja.
Schon wesentlich älter als er.
Definitiv.
Ja. Hey, ich stelle mir das gerade, also es wäre schon, selbst wenn sie jetzt in unserem Alter wäre, wenn mir jetzt so, also wenn uns das passieren würde, wenn da so ein Bubi und du denkst nur so,
na, oh, bitte bleib sitzen.
Ja.
Oh, voll unangenehm. Also wirklich ganz, ganz einfach, wirklich, ich habe das gelesen und ich war so wie, oh, ich habe so vor Augen, ich habe auch dieses Schamgefühl, wirklich, das sitzt ganz tief in mir, dass sie sich das
aber
so vor allem.
Aber ich finde, Christopher Paolini schreibt das dennoch sehr gut. Also es ist so.
Es passt perfekt zu einem 16-Jährigen, der das erste Mal verliebt ist.
Ja.
Es passt, also.
Ja.
Wie die Faust aufs Auge, aber zu 1000%. Oh, es ist wirklich unangenehm. Ja, gut. Bauen wir ein.
Gut. Nice. Wir dürfen es nicht vergessen.
Nee. Machen wir. Kriegen wir hin.
Ja, würde ich sagen. Ich freue mich auf Buch 2. Ich habe null Erinnerungen.
Ja, ich habe auch noch ganz wenig.
Also, was heißt nicht null, aber so wenig Erinnerungen.
Ja.
Aber das war es erstmal für heute.
Genau.
Beziehungsweise würdest du noch sagen, welche Kapitel wir jetzt lesen?
Nee, kann ich leider nicht.
Ach so, ja, stimmt.
Weil wir können ja kurz erzählen, ich als top vorbereitete Podcasterin habe ich heute natürlich mit meinem schon gekauften Buch hier gesessen und nicht mit der Leseprobe aus dem iBook-Store.
Wie viele Kapitel sind da drin? In dem?
Also ich habe noch als Vorschlag unter Freunden und das ist dann das Ende. Und ich glaube, das bricht auch mitten im Kapitel ab.
Ah, okay.
Also es sind.
Also ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, weil ich habe auch nur die E-Book-Version und die ist ein bisschen anders von der Seitenanzahl wie die normale, also wie das gedruckte Buch. Habe ich auch hier stehen, aber müsste ich jetzt aufstehen, um das nachzuschauen. Deswegen von der Seitenanzahl sind wir ungefähr mal gleich. Von daher würde ich sagen, wir lesen nächstes Mal Roran. Unter Freunden und Roran.
Klingt gut.
So.
Ja.
Alles
perfekt.
Klar. Das wär's von uns.
Gut.
Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.
Macht's gut. Ciao. Tschüss.